We could be heroes. People are awesome. Ich liebe diese Videos. Ich liebe vor allen Dingen diese Sequenzen, wo Leute mit dem Handicap, mit dem Rollstuhl oder sonst was so eine wahnsinnige Aktion machen und sagen, wow, diese Dinge sind wirklich, wirklich möglich. Ziemlich außergewöhnliche Dinge von ganz gewöhnlichen Leuten. Mit keinem Namen, weiß gar nicht, nicht wahnsinnig berühmt, nicht wahnsinnig bekannt. Alltägliche Menschen machen außergewöhnliche Dinge. Und dazu der Song von Alesso, We Could Be Heroes. We Could Be Heroes. Wir könnten alle irgendwo solche alltäglichen Helden sein. Solche verrückten Dinge tun, eben könnten. Das ist Konjunktiv, das heißt auf Deutsch Möglichkeitsform. Es wäre eventuell möglich, wenn da nicht so ein Grundgefühl wäre, wo uns manchmal sagt, ja, vielleicht sollte ich es doch nicht machen. Das Grundgefühl von Angst. Ich fahre selbst Mountainbike, bin vor ein paar Tagen über Krishona oben rüber gefräst und habe mich voll hingelegt und gesagt, we could be heroes, war in meinem Kopf und dachte, ja, das schaffe ich auch. Ist in die Hose gegangen. Aber siehe, wir leben, nur das Bein ist offen. Ja, wenn da nicht so ein Gefühl wäre, dass wir ab und zu Angst haben, es könnte tatsächlich was passieren, wenn wir das machen, es könnte irgendwie in die Hose gehen. Es ist unglaublich, wie viele Ängste Menschen haben können, wie viele Menschen auch von Ängsten wirklich geplagt werden. Die Liste an diesen diagnostizierbaren Phobien, die wächst beständig. Und Ängste in unserer Gesellschaft sind wirklich tatsächlich weit verbreitet. Aliophobie. Kennt ihr das? Nicht? Angst vor Katzen. Das gibt's, ja, doch. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Katzen, das gibt's ja. Akrophobie, Höhenangst. Ich bin einer, der tatsächlich so ein bisschen Höhenangst hat. Hatte ich früher nicht. Aber wenn ich heute an so ganz ausgesetzten Stellen in den Alpen irgendwo spazieren gehe, dann denke ich, hol die Rega. Ich gehe keinen einzigen Meter weiter. Akrophobie. Mit der Zeit entwickelt irgendwie und ich kämpfe immer wieder mal dagegen und versuche wieder was Neues. Arachnophobie. Sehr entscheidend. Angst vor Spinnen. Genau. Man schätzt, bis zu 30% der Schweizer Bevölkerung hat wirklich nachweislich Arachnophobie, also Angst vor diesen Spinnen. Gestern Abend, ihr wollt es nicht glauben, kurz vor 12, ich wollte ins Bett gehen, in unserem Hausflur, Sonne, fette Spinne. Weiß der Geier, wo das Vieh herkam? Ich bin trotzdem ins Bett gegangen, ich habe das nicht. Andere Mitbewohner von unserem Haus hätten da was anderes, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aviophobie. Ausgesprochene Menschen haben Angst vorm Fliegen. Es könnte alles Mögliche passieren, solche Dinge, Vogelschwärme und so weiter, steigen in kein Flugzeug, sehr prominente Leute haben das sogar, reisen lieber mit dem Schiff als eine Strecke überhaupt mit dem Flugzeug. Angst vor Blumen, Schmetterlingen, Bakterien, Angst vor der Technologie, Angst vor Zahnärzten, vor Autos, Angst vor Verlust vom Handyempfang. Selbst da gibt es wirklich diagnostizierbare Phobien, dass Leute auf einmal das Gefühl von Atemnot bekommen, Pupillen werden größer, Angstschweiß und so weiter. Eine Angst, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, fand ich noch sehr speziell. Ekklesiophobie. Angst vor Kirchen. Angst vor Kirchen, ja im Ernst. Es gibt Menschen, die haben wirklich Angst, hier in der irgendeine Kirche hineinzugehen und sagen, nein, das ist ganz, ganz verrückt und auf einmal kommen wirklich Angstzustände hervor. Du sollst nicht glauben. Dass du heute hier sitzt, bedeutet zweierlei. Erstens, du hast keine Angst vor Kirchen oder zweitens, du gehst in Therapie zurzeit. Und deswegen bist du heute hier, um therapeutische Schritte zu machen. Schön, dass du da bist. Sag dem Nachbarn einen ganz kurz guten Tag. Schön, dass du da bist mit deiner Angstphobie, was auch immer. Toll, heute hier dabei zu sein, trotz Ekklesiophobie. Verrückt, so Ängste gibt es. Und Menschen, die davon befallen sind und die damit leben, die leiden darunter. Aber es gibt tatsächlich Angst, ohne dass es wirklich eine Gefahr gibt. Ängste ohne wirkliche Gefahr. Angst ist was wir alle irgendwoher kennen. Ich denke, jeder von uns hat das irgendwie schon mal erlebt, so dieses eigenartige Gefühl. Das Gefühl von, Eben, es wird eng in der Brust. So Atemnot, man atmet schneller, flacher. Man wird nervös. Man fängt an zu schwitzen. Hände fangen an zu zittern. Man wird unruhig und so weiter und so fort. Ich glaube, wir alle kennen so angstvolle Momente in unserem Leben. Wirklich angstvolle Momente, die auch mit Gefahr einhergingen. Ich kann mich gut erinnern an einen meiner angstvollsten Momente in meinem Leben. Es war in Kenia. Ich war unterwegs für 3 Monate dort mit einer Hilfsorganisation, einer Missionsorganisation. Und wir sind sonntags morgens mit so einem riesen LKW losgefahren in entlegene Dörfer. In der Nähe von Nairobi war dieses Headquarter und wir fuhren sonntags morgens los. Und wir hörten via Radio, die Leiter erzählten, es gab einen Putschversuch in Nairobi, in der Hauptstadt von Kenia. Wir sind trotzdem losgefahren und nach etlichen Kilometern wurden wir gestoppt von der Straßensperre und wir mussten alle, waren ungefähr so 20 Leute von dem LKW runter und dort unten standen Personen, alle mit Maschinengewehren. Und wir mussten alle von diesem LKW runter und dort auf dem Boden hinknien und jeder Einzelne so bei dem LKW Hände hochhalten und doch so eine Viertelstunde einfach so verharren. Ich habe wirklich Schiss gehabt. Schiss um mein Leben. Einfach so in so Gewehrläufe hineinschauen, weil die Finnen, vielleicht hören wir auch zu denen, die einen Putschversuch machen, so komische Weiße, die das irgendwie unterstützen, Richtung Stadt fahren. Und nach 20 Minuten war der Spuk vorbei, wir durften wirklich wieder nach Hause, ist gut ausgegangen. Nicht für alle ist es gut ausgegangen, auf dem LKW schon, aber etliche wurden an dem Tag ermordet. Wir haben das später dann mitbekommen. Das waren angstvoller, ernste Momente in meinem Leben. Angst ist auch ein sehr prominentes Thema in den letzten 24 Stunden von Jesus. Und nicht nur in dem Leben von Jesus. Die ganze Atmosphäre, die ganze letzten 24 Stunden sind wie Angst besetzt. Wohin man auch schaut und welchen Bericht man irgendwo liest in diesen 24 Stunden, Angst regiert. Und wenn Angst regiert, dann passieren verrückte Dinge. Dann ist die Atmosphäre wie vergiftet. Und hören wir mal kurz rein in einen, der damals das sehr prominent erlebt hat, Petrus.
Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen, außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte, den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redelsführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber.
Du warst auch mit ihm unterwegs.
Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Besonders als 2 Beistehende der Aussage der Magd auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht! Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. Und schaute mich direkt in die Augen. Tränenschossen mit die Augen. Und ich lief davon.
Alle anderen hatten Jesus ja verlassen in dem Garten, waren geflohen, sich versteckt. Nur die beiden, Johannes und Petrus, sie waren so heimlich diesen Wachen gefolgt, im Schatten. Und dann haben sie in diesen Hof betreten vom Hohepriester, um zu sehen, wie geht es denn jetzt weiter? Wie geht es wirklich weiter mit Jesus? Kannst du dir vorstellen, wie viel Mut dazu gehörte? Alle sind weg. Und die beiden schleichen sich hinterher, mitten in diesen Hof, und da hörte wirklich Mut zu. Es ist mittlerweile Donnerstagnacht. Es ist nach Mitternacht. Jesus ist gefangen, in Haft, und dann wird eilig dieser hohe Rat, der Sanhedrin, so heißt er, zusammengerufen. 71 Männer, die frömmsten und auch die klügsten ihrer Zeit. Der Grundgedanke von solchem hohen Rat damals, der kam aus dem 4. Buch Mose, wo Mose geraten war, 70 Männer, um sich drumherum zu scharen, die ihm helfen sollten, das Volk zu leiten und zu regieren. 71 Männer sind zusammengekommen, bei Nacht. Wohlgemerkt bei Nacht. Der Rat, dieser Sanhedrin, der hatte die Kontrolle über den Tempel und auch über die religiöse Rechtsprechung der damaligen Zeit. Normalerweise kamen die am Tag zusammen, nicht nachts. Und normalerweise trafen die sich auch nie während religiösen Festen. Jetzt war das Fest der ungesäuerten Brote und sie kamen bei Nacht zusammen. Leute, das war außergewöhnlich, außergewöhnlich. Die Aussage, Jesus sei der Messias, die empört sie. Und sie finden, er ist schuldig. Und sie überführen Gott des Verbrechens, der Gotteslästerung. Und dann heißt es, sie bespucken ihn, sie treten ihn, verbinden ihm die Augen. 71 rechtschaffene Männer. Leute, wie ist das möglich? Männer, die angesehen sind in der Gesellschaft. Persönlichkeiten, wo man Respekt vor hat. Die wissen, was Recht und Unrecht ist. Persönlichkeiten, wo man sich daran orientiert und sagt, look, das ist ein Gute da. Und auf einmal kehrt sich das Blatt von dem. Die bespucken einen. Treten ein, verbindende Augen schlagen, fragen, hey, wer war's? 71 rechtschaffene Leute, auf einmal komplett anders. Komplett andere Typen. Wie kommt das? Ich glaube, es gibt nur eine einzige Antwort darauf. Dass Menschen, die rechtschaffene Bürger sind, Leute, die, auf die man sich verlassen kann, die in der Regel wirklich sich daran halten, ein Ja ist ein Ja, anständig miteinander umgehen, Respekt voreinander haben, wissen, was Unrecht und Recht ist, gibt, glaube ich, nur eine Antwort darauf, dass solche Menschen auf einmal sich verändern. Innerhalb kürzester Zeit. Und das ist Angst. Die Männer sahen in Jesus eine Bedrohung für ihren Lebensstil, für ihre Art und Weise zu denken, für ihre Art und Weise zu urteilen, für ihren Status. Und Angst und Unsicherheit zeigt auf einmal diese giftige Wirkung in ihrem Leben. Und diese Angst gebiert auf einmal Hass, Unmenschlichkeit, Grausamkeit. Leute, die 71 Leute, der Bericht, der da uns überliefert worden ist, der wird nicht nur über 71 Männer berichtet, der wird über den Zustand der Menschheit berichtet. Das ist der Zustand der Menschheit. Dass Menschen auf einmal unmenschlich werden. Dinge tun, wo sie normalerweise nie tun würden. Aber auf einmal treten und bespucken sie einen, der ihnen gar nichts getan hat. Angst, Leute, hat eine unheimliche Macht, eine unheimliche Seite in unserem Leben. Sie macht uns zu Menschen, die wir vielleicht gar nicht sein wollen. Instinktiv greifen wir zu solche Strohhalme und sagen, das muss uns jetzt irgendwie retten. Das muss uns irgendwie raushauen aus der ganzen Geschichte. Sie sagen, look, 71 Leute, los, zusammen, wenn wir alle zusammenhalten, eine Stimme halten, dann sind wir stark. Zusammen sein. Man sucht sich Verbündete. Alle, die gleich ticken, gleich denken. Auf einmal, wir sehen es alle gleich, deswegen ist es auch richtig. Und je mehr wir es alle gleich sehen, desto richtiger wird es. Leute, das kennen wir aus der ganzen Geschichte. Nicht nur von den Typen damals, durch die ganze Menschheitsgeschichte. Wir schaffen das, wir sind stark. Man glaubt auf einmal an die eigene Stärke, an die Überzeugtheit von dem, was man machen kann, was in unserer Macht steht. Und die Typen sind zusammen als die religiöse Elite. Sie haben Expertise, wir wissen, was richtig und falsch ist. Und das sind alles so Strohhalme, wo sie irgendwo nachgreifen, aber alle Strohhalme sollen letztlich nicht standhalten. Und Petrus, unten in dem Hof, er hat die Hosen voll. Er kriegt auf einmal Ausschiss. Das ist der letzte Akt in dem Drama von dieser Nacht. Er ist bei diesem Feuer. Aber das Feuer, was er hat, wo er dann sitzt, ist nicht nur ein Feuer, wo er sich dann wärmt. Er merkt mehr und mehr, es wird wirklich heiß. Die ganze Situation wird wirklich heiß. Es wird schwieriger. Es wird gefährlich. Er wird auf einmal erkannt. Und ich lese noch mal die Stelle. Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine der Dienerinnen des hohen Priesters. Als sie Petrus bemerkte, dass er sich im Feuer wärmte, blickte er sie an und sagte, du warst da auch. Du warst auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus strittet ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er. Und er ging hinaus in den Vorhof und er krähte dieser Hahn ein erstes Mal. Und als die Dienerin ihn wieder sagte, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen und sagte noch einmal, der ist auch einer von ihnen. Und Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an, zu betrachten in diesem Feuerschein. Natürlich gehörst du zu ihnen, du bist auch in Galiläa. Und Petrus begann vor Wünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und in dem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal und er erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach in Tränen aus. Und Petrus hatte im Angesicht von diesem Feuer den letzten Strohhalm ergriffen. Notlüge. Um irgendwo rauszukommen aus der Geschichte. Es war wirklich heiß an dem Feuer. Es wurde immer heißer. Es wird berichtet, im Lukas-Evangelium sehr prominent, dass in dem Moment, dass Jesus, in dem Moment, wo Petrus Jesus wieder so verleugnet, dass Jesus aus dem Palast heraus ihn anschaut, mitten durchs Feuer hindurch. Und ihre Blicke treffen sich. Heißt in Lukas 22, Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Und da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben, mich zu kennen. Und er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Das ist einer der Begebenheiten, die in allen vier Evangelien berichtet wird. Scheinbar war das so wichtig, dass klar gemacht werden, da muss was mit klar gemacht werden. Alle vier Evangelisten berichten von dieser Situation. Woher wussten die das? Petrus und Johannes waren dabei, ja. Vielleicht hat Johannes wirklich mitbekommen, wie Petrus da gelogen hat. An diesem Feuer, wo man sich versuchte, daran zu wärmen und ein wenig da drumherum scharte. Aber der Moment, als Jesus Petrus anschaut, das ist ein ganz spezieller Moment. Da wusste wirklich nur Petrus was davon und Jesus, weil die haben sich angeschaut. Keiner der anderen hat es mitbekommen. Ihre Blicke trafen sich auf einmal. Das hat es in alle Evangelien hineingeschafft. Sehr prominent. Und Lukas tut das wirklich prominent darstellen. Er blickte mich an, Jesus, mitten in diesem Feuerschein. Und ich lief raus und weinte bitterlich. Woher wussten die Evangelisten das? Warum hat es das in der Bibel geschafft? Leute, weil Petrus davon erzählt hat. Petrus hat von seinem bittersten Moment im Leben erzählt. Er hat ihn nicht verschwiegen. Er hat von dem angstvollsten Moment in seinem Leben hat er erzählt, wie er versagt hat. Und deswegen hat es das in der Bibel geschafft. Dieses Versagen hat es in der Bibel geschafft, weil er selbst, der versagt hat, davon erzählt hat. Bevor ich die Bude abfackel. Vielleicht hat Petrus gesagt, Leute, ich weiß, alle meine Freunde, ihr seid abgehauen da in diesem Garten. Ihr wart da auch dabei. Ich weiß, ihr seid abgehauen. Ich weiß, ihr schämt euch dafür. Ja. Ich weiß, dass ihr Angst hattet. Und jeder hat auf seine Art irgendeinen Strohhalm ergriffen, hat die Beine in der Hand genommen, ist weggelaufen. Auch ich habe einen Strohhalm ergriffen von der Notlüge. Ja, ich habe gelogen. Ich habe versagt. Ja, ich habe Jesus auf eine Weise verleugnet, für die ich mich zutiefst schäme. Wahrscheinlich hat er so in seinen Predigten danach davon berichtet. Und so hat es in der Bibel geschafft, dass einer, der Jesus dreimal verleugnet und sagt, look, ich stehe dazu, und der hat mich angeschaut von da oben, ich erzähle euch das. Unsere Blicke haben uns getroffen. In dem Moment war ich sowas von fertig. Das war der tiefste Moment im Leben. Aber es war nicht der Schlusspunkt in meinem Leben. Und Petrus hat eine neue Geschichte erlebt. Er hat ein neues Feuererlebnis gehabt. Später ist er wieder beim Feuer gestanden mit Jesus zusammen, Johannes 21. Und sie trafen sich da an diesem See. Und sie sitzen wieder ums Feuer drumherum. Und sie essen zusammen. Und Jesus fragt an diesem Feuer, das ist wieder Kontrapunkt von der Geschichte, an diesem anderen Feuer. Und Jesus fragt ihn bei dem Feuer, hey Petrus, hast du mich lieb? Und er fragt ihn dreimal auf eine Weise, hey, hast du mich lieb? Und Petrus wird auch zum Schluss traurig und sagt, Gott, du weißt alles. Und in dem einen Satz, du weißt alles, war drin, Gott, du weißt an dem anderen Feuer, wie ich kläglich ich versagt habe. Was ich für ein Schisshase bin. Was ich Angst um meine Seele habe, meinen guten Ruf, um meine Zukunft, um mein Ansehen, was die anderen Leute dachten und so weiter. Jesus, du weißt all den Scheiß in meinem Leben, wo ich Angst drum habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe, mit all meiner Schwachheit. Und Jesus antwortet diesem Petrus im Angesicht von dem neuen Feuer und sagt, hey, du wirst der Leiter von der Kirche, auf dir werden wir aufbauen. Hey, ich vertraue dir meine Kirche an, meine Gemeinde an, du wirst ein Feld sein. Jesus hatte schon lang was in dem Petrus gesehen, wo der Petrus noch nicht so richtig erkannt hat. Schon lang hat Jesus gesehen, das ist wirklich ein Fels. Aber da muss ein anderes Feuer in dem Leben hinein. Da muss dieses Feuer von diesem Heiligen Geist hinein. Aber es war so ein Geschmack von demselben Feuer damals in dem Hof und jetzt hier an diesem See. Später an Pfingsten, als Petrus der erste auftritt und predigt und Zeugnis davon gibt, erzählt davon, was Jesus wirklich getan hat und bedeutet hat. Er mit Mut aufsteht, ein anderer Petrus auf einmal aufsteht und sagt, ohne Rücksicht auf all die Konsequenzen, hunderte Leute waren dabei, ohne Rücksicht darauf, davon berichtet und sagt, da wird deutlich, der Petrus hat was verstanden, erlebt und verinnerlicht, dass die Liebe Gottes ihn nie verlassen wird. Nichts kann ihn von dieser Liebe Gottes scheiden. Paulus sagt das später mal in Römer und sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne Gottes, Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, durch den rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das war sein Schlüsselerlebnis am Feuer, zweimal. Look, ich weiß nicht, welche Angst dich umhertreibt. Wir reden jetzt nicht von der Archenophobie, Angst vor Spinnen oder sonst was. Vielleicht ganz andere Existenzängste, die du mitgebracht hast heute hierhin. Ich weiß nicht, was in der Angst in deinem Nacken ist. Menschen, die von Angst geplagt sind, werden wirklich Geplagte. Und für die ist Jesus gekommen. Genau für so Petrus-Typen. Sage, hey, ich möchte dich von deiner Angst befreien. Wie gesagt, ich weiß nicht, was dich vielleicht trägt. Momentan plagt, die im Nacken ist. Aber ich möchte ein paar Dinge mitgeben zum Schluss. Das allererste ist, schau deiner Angst ins Gesicht. Sei ehrlich zu dir. Und das war ein Schlüsselmoment, dass Petrus davon erzählt hat, dass ihn Jesus angeschaut hat. Er hätte das durchaus verheimlichen können. Durchaus, er hätte überhaupt nicht darüber reden müssen. Hätte ja keiner mitbekommen. Aber er hat dazu gestanden und gesagt, hey, Jesus hat mich angeschaut. Und in dem Moment, wo er seinen Ängsten ins Gesicht schaut und sagt, look, ich habe das, das ist ein erster Schritt davon. Ein erster Schritt davon, frei zu werden. Wenn du von so einen Ängsten geplagt wirst, dann erzähl davon. Lass das nicht mit dir allein. Bring das ans Licht. Und dann kommt dies Zweite. Mach einen ersten Schritt aus diesem Licht heraus. Wenn Angst mal aufgedeckt ist, Leute, dann ist es möglich, einen kleinen Schritt zu machen. Einen kleinen Schritt zu machen, aus der Angst wirklich herauszukommen und trotzdem zu erleben. Und trotzdem zu erleben. Bei Höhenangst kannst du das üben. Ich übe das immer wieder mal, wenn ich in Alpen bin, manche Wege zu gehen, wo ich normalerweise sagen würde, ja, früher war es kein Problem, in den letzten 3-4 Jahren, nie im Leben, aber ich probiere es wieder. Ich mache wieder einen kleinen Schritt und wage mich so an den Abgrund einen Schritt näher ran mal wieder. Und je mehr ich das übe, desto mehr kommt es wieder, dass ich mir noch mehr traue. Mach einen kleinen Schritt. Im Umgang mit Ängsten ist Jesus sehr, sehr straightforward. Er sagt, look, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Seid wirklich getrost, ich habe diese Welt überwunden. Mit mir könnt ihr das wirklich überwinden. Jesus tadelt nicht die Angst, er ermutigt sie wirklich zu überwinden. Sie kommen ans Licht und dann können wir wirklich den ersten Schritt machen. Aber es fängt damit an, schau ihn ins Gesicht. Bleibt nicht allein damit. Und was Letztes, ich glaube, wo uns wirklich helfen kann, Angst zu überwinden, ist der Tisch. Wir nennen es mal den Tisch der Hoffnung. Tisch der Hoffnung. Komm an den Tisch der Hoffnung. Was meine ich damit? Ich habe vor Jahren ein Bild entdeckt auf einer meiner Reisen nach Manila, auf den Philippinen. Und dort habe ich einen Künstler entdeckt, der diese Szene von Michelangelo gemalt hat, nachgemalt hat, auf philippinische Art und Weise, sehr farbenfroh. Und ich habe euch das Bild mitgebracht. Ich habe es daheim. Jesus an so einem ganz einfachen Tisch und Jesus mit Kindern. Und das Verrückte ist, jedes einzelne Kind an diesem Tisch hat eine Geschichte, sind wahre Kinder, wahre Lebensgeschichten, zum Namen. Und jedes einzelne dieser Kind hat eine Geschichte von Angst, von Slum-Leben, von Hunger, von keiner Erziehung, von zum Teil Waisen, hat eine Geschichte von Sucht, Einsamkeit, Missbrauch, Vergewaltigung, Prostitution. Und mit all diesen Ängsten vorm Leben hocken sie um Jesus zu machen. Müll, Katzen und Jesus sitzt mittendrin. Und all diese Ängste werden am Tisch der Hoffnung können wirklich Ruhe finden. Und Jesus lädt uns heute ein, zu so einem Tisch der Hoffnung zu kommen. Zu sagen, hey, du bist eingeladen an meinen Tisch. So wie Petrus da an diesem anderen Feuer saß und ihn fragt, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, Gott, du weißt alles. Du weißt es. Mit all meiner Schwachheit, ich habe dich lieb. Und darin werden Ängste überwunden. Da werden wir aber frei von Angst. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und möchte ich persönlich einladen zu dem Tisch der Hoffnung heute. Nein, wir feiern das Abendmahl nicht, falls ihr jetzt denkt, oh, jetzt feiern wir das Abendmahl. Nein, feiern wir nicht. Nein, möchte ich einladen, vielleicht eine kleine Reise in dein Innerstes zu machen, in dein Leben zu machen. Und Jesus lädt dich ein an den Tisch und sagt, hey, du bist eingeladen. Mehr. An dem Tisch ist Hoffnung, an dem Tisch werden Ängste überwunden, an dem Tisch werden Dinge überwunden, wo du schon lange mit hinlaufst und sagst, hey, wow, das macht mir Angst vor mir selbst sogar. An dem Tisch kann ein neues Feuer entstehen, das Feuer vom Heiligen Geist. Und dazu bist du eingeladen heute, das zu Jesus zu bringen. Wir werden noch eine Zeit vom Worship haben. Und wenn du merkst, hey, es ist wichtig, dass jetzt einer irgendwas mir die Hand auflegt und für mich betet und mir einfach hilft, dann bist du eingeladen. Hinten ist das Gebetsteam, die stehen dort hinten. Du darfst einfach nach hinten gehen während dem nächsten Song. Und lass dich segnen, lass dich einfach segnen. Du bist der Eingeladene an dem Tisch der Hoffnung. Du kannst frei werden von dieser Angst. Jesus hat diese Angst überwunden. Ja, wir haben Angst in dieser Welt, aber seid getrost, ich habe sie wirklich überwunden. Und egal, wo wir Jesus verleugnet haben oder was wir auch gemacht haben, die Ängste können wir bei ihm hinlegen und es darf neuen Frieden in dein Leben hineinkommen. Wenn du das möchtest, geh später hin nach hinten, dort sind Leute und werden für dich beten. Ich bete jetzt für uns alle. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mit deiner Kraft in unser Leben auch neu kommst und die Ängste, die uns plagen, zu Sklaven machen, gefangen halten. Gott, mach uns frei davon. Wir stehen zusammen. Wir wollen als Kirche ein Ort sein, wo so eine Freiheit herrscht. Wir wollen als ganze Kirche nicht von Angst geplagt werden. Wir sagen in deinem Namen, du hast die Angst überwunden. Bei dir kann der Angst wirklich Ruhe finden. Bei dir dürfen wir kleine Helden werden. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist, und danke, dass du jeden Einzelnen von uns in deiner Geschichte kennst und jetzt weiter zu uns reden wirst.
Hey, cool hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.